Hi, hier ist Georg. Ich habe mich in Berlin mit Professor Zilda Maschke getroffen und wir haben das Problem rund um Kariesblasen oder selektive Kariesentfernung besprochen. Es ist ja gerade sehr modern oder man kommt auf keiner Fortbildung mehr vorbei, wo das nicht erwähnt wird, dass man jetzt ja die Karies belassen kann. Aber ist denn wirklich das Ziel the Deal und wie sieht das histologisch denn aus? Wir haben das probiert, in der knappen Stunde mit Till ausgiebig zu sprechen und ich würde sagen, wurde auch eine relativ deutliche Antwort formuliert. Ich finde den Podcast so gut, dass ich das als Fortbildung angemeldet habe und ihr könnt einen Fortbildungspunkt dafür bekommen. Mehr dazu nach dem Interview. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir haben hier einen ganz besonderen Gast heute, Professor Tilda Maschke. Du bist der erste Professor im Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tilda, erzähl mal was über dich selber, bitte.
Ich habe Zahnmedizin in Göttingen studiert und bin dann 1993 mit dem Examen fertig gewesen. Habe dann, also Ende 1993, habe dann 1994 in Münster angefangen, an der Poliklinik für Zahnerhaltung und sollte erstmal nur so zum Gucken sein. Und wie das manchmal im Leben so ist, bin ich da hängen geblieben. Mittlerweile eben habilitiert und jetzt auf einer Oberarztstelle als sogenannter außerplanmäßiger Professor.
Aber sag mal, in Göttingen studiert, gab es da Hülsmann schon?
Da gab es schon Herrn Hülsmann. Also ich kenne Herrn Hülsmann als Assistenten, ja.
Ach, als Assistenten
ja,
sogar?
Ja, war Assistent, ja.
War das eine Hausberufung denn damals oder wie?
Herr Hülsmann ist so in der gleichen Position wie ich als sogenannter außerplanmäßiger Professor. Das heißt, da gibt es keine Berufung für, sondern das ist nur aufgrund der wissenschaftlichen Leistung. Da kann man einen Antrag stellen beim Dekanat, beim Fachbereichsrat, also bei den hohen universitären Gremien. Dann müssen die das sozusagen genehmigen und dann darf man diesen Titel führen.
Ja. Nee, ich saß selber im Fakultätsrat, war Fachschaftssprecher der medizinischen Fakultät, habe auch an ein paar Berufungskommissionen teilgenommen. Sehr interessant. Hochschulpolitik ist sehr interessant.
Ja.
Aber hat dich Professor Hülsmann irgendwie oder damals Assistent beeinflusst, irgendwie im Endo-Bereich zu gehen?
Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja sozusagen meine ersten endodontischen Schritte wirklich, wirklich direkt im Kontakt mit ihm sozusagen gemacht. Also er hat mich da betreut. Die erste, kann ich mich auch noch dran erinnern, nekrotische Pulpa, die ich da entfernt habe aus einem Zahn, das war dann zusammen mit ihm. Er war nicht immer so ganz begeistert von meiner Arbeit, aber hat er sich dann in seiner Art nicht so anmerken lassen. Aber wir haben dann, nachdem ich eben nach Göttingen gewechselt, von Göttingen nach Münster gewechselt habe, eben Kontakt gehalten und er hat dann auch da bis heute immer, denke ich, greift auf mein Fachwissen zurück, dass ich dann eben eingeladen werde, auch eben zu wissenschaftliche Artikel zum Beispiel zu begutachten. Er ist ja da im Beirat der International Endodontic Journals, wo er mir dann immer mal wieder Gutachten anfordert von mir für irgendwelche wissenschaftlichen Manuskripte. Und ja, ich bin auch da bei ihm in der Endodontie mit im wissenschaftlichen Beirat und so. Also von daher kann ich nur sagen, er hat das auch sicherlich stark gefördert, dass ich da bei der Endodontie dabei geblieben bin.
Und Professor Schäfer war damals auch schon in Münster?
Der war damals in Münster, der hat in Münster studiert und ist auch in Münster geblieben. Und die sind auch ganz gut befreundet, die beiden, Hülsmann und Schäfer. Und beides eingefleischte Schalke-Fans. Und von daher verstehen die sich auch sehr gut.
Aber als du nach Münster gegangen bist, wird die Freundschaft ja noch gar nicht bestanden haben in irgendeiner Form. Oder
Hülsmann und Schäfer, doch, die sind ein bisschen älter als ich, die müssen sich schon gekannt haben.
Ah, die kannten sich schon.
Ich weiß es jetzt im Nachhinein nicht mehr, ist schon so lange her. Aber die haben sich schon gekannt. Also die waren so ungefähr ein Level, so ungefähr.
Ja. Schäfer und Hülsmann sind ja beide auch eher endodontisch ausgerichtet und jetzt nicht so klassisch Konz. Was ja so gerade so ein bisschen ist ja der Trend irgendwie mit minimaler Kariesentfernung, dass denn eher die Kariologie im Vordergrund steht. Die Endodontie ist, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch auf den im Professorriegen auf dem Rückzug. Stimmt das oder bilde ich mir das ein?
Man kann das ja durchaus so sehen, dass bei den Berufungen sozusagen, ja, die Endodontie im Grunde genommen im Augenblick schon übergangen wird, sag ich mal, ja, das schon. Auf der anderen Seite, bei den niedergelassenen Kollegen, da freut sich ja die Endodontie großer Beliebtheit, also die Spezialisierung, die Spezialisten der DGZ sind ja viel, viel stärker oder hauptsächlich kommen die aus dem Bereich der Endodontie und nicht aus dem Bereich der Kariologie oder der restaurativen Zahnheilkunde.
die Endo ist sehr stark im Kommen. Ich habe ja zum Beispiel einmal mit Olaf Löffler in Leipzig gesprochen und der meinte, dass es mittlerweile sogar einen Wettbewerb gibt, dass die Überweiser genau wissen, wer nimmt welche Preise und dann teilweise so auch steuern. Nee, ich schicke den zu dem, der ist günstiger. Ja, ja. Ja, sodass es nicht mal unter den direkten Preiswettkampf geht. Ist auch interessant, dass das dann plötzlich sowas beginnt.
Ja.
Ist es in Münster? Gibt es da niedergelassene Endodontologen?
Es gibt einige niedergelassene Endodontologen, ne, da in Münster doch.
Ist es denn auch nur Konkurrenz zwischen Uni und Niedergelassenen irgendeiner Form da? Bekommt ihr Überweisungen von außerhalb?
Wir kriegen schon Überweisungen gezielt für endodontische Behandlungen, ja. Das schon, aber Konkurrenz kann ich jetzt nicht sagen. Oder dafür machen wir ja auch, denke ich mal, patientenfallmäßig zu wenig, weil durch eben Patienten, durch Studentenausbildung und Forschung bleibt ja für den Patienten auch nicht so viel Zeit, wie das in der Praxis üblich ist.
Ja, das ist ja das ewige Problem. Aber ich meine, wie ist das, wenn ich jetzt einen Patiententermin für eine Endo am oberen Sechser haben wollte, müsste ich jetzt wahrscheinlich 2-3 Monate warten?
Naja, kommt immer darauf an, wie flexibel man ist. Ne? Ja. Also so bestimmte Termine sind natürlich immer sehr begehrt, ja. Da wird man schon länger drauf warten müssen, ja. Oder eben, wenn man gesagt, ich will gezielt zu Herrn Schäfer oder ich will gezielt zu Herrn Böcklein, dann wird das schon ein bisschen zeitlich knapp, ja. Wenn man sich da auch mit einem anderen Assistenten zufrieden gibt, dann geht das schon mal vielleicht auch ein bisschen früher.
Wie viel Zeit arbeitest du selber klinisch am Patienten noch?
2 bis 3 halbe Tage in der Woche.
Ja, und dann der Rest ist dann so ein Mix aus Studentenausbildung und Forschung.
Genau, das ist auch immer abhängig, ob zum Beispiel Semester oder Semesterferien sind. Jetzt ist im Augenblick läuft noch das Semester, da habe ich relativ viel Vorlesungen, ja, wo ich dann also auch mal montags und dienstags vor allen Dingen vormittags im Hörsaal stehe und dann eben nachmittags meine Patienten behandle. In anderen Tagen bleiben dann eben für andere administrative Aufgaben oder eben für Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln oder Forschung.
Aber selber im Ständenkurs bist du nur noch als Oberarztestat und fertig.
Genau, das mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich Jahrzehnte gefühlt gemacht, dass ich da mal gestanden habe und geguckt habe und kontrollieren musste.
Das Zittern
der Studentenszene. Das habe ich jetzt Gott sei Dank
euch das. Jetzt kommt der Professor und schimpft mit euch.
Ja, genau. Das ist immer so der Vorteil, wenn man dann so ein bisschen aufsteigt in so einer Hierarchie, dass man dann das etwas entspannter aus dem rückwärtigen Raum betrachten kann. Also ich werde da nur noch dazu geholt, wenn eben besondere Entscheidungen anstehen da. Oder zur Endkontrolle zum Beispiel Abnehmen von Inlays oder sowas.
Ja. Was ist dein Forschungsgebiet? Du hast ja heute einen Vortrag über Direktüberkappung gemacht und dann auch sehr viel über Literatur von euch aus Münster gezeigt über Direktüberkappung. Ist das auch wirklich ein Schwerpunkt bei euch?
Ja, also mein Schwerpunkt auf jeden Fall. Also ich bin hauptsächlich forschungsmäßig unterwegs im Bereich der Vitalerhaltung. Nicht jetzt die eigentliche Wurzelkanalbehandlung, sondern eher im Bereich eben Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Damit habe ich eigentlich so auch meinen wissenschaftlichen Start gehabt, bin dann darüber auch natürlich dann auf die Calcium-Silikat-Zemente wie das Biodentin gestoßen, habe da was zu geforscht, das sind mal Sachen, die sich entwickeln. Aus den Calcium-Silikat-Zementen haben sich jetzt dann eben die Calcium-Silikat-haltigen Sealer entwickelt, da haben wir jetzt auch relativ viel gemacht in Münster, rutsche dann sozusagen jetzt wieder doch in den Endobereich rein mit der Forschung im Bereich der Wurzelkanalfüllung. Sonst in Münster endodontisch Schwerpunkt forschungsmäßig ist natürlich immer Aufbereitung gewesen, Nickel-Titan-Instrumente, das macht natürlich da vor allen Dingen der Edgar Schäfer und der Sebastian Böcklein, die da also da viel gemacht haben mit Kanalbegradigungen, mit Frakturverhalten von Nickel-Titan-Fallen, von Schneidleistung und.
Ja, da liest man immer sehr viel
von. Ja, genau.
XP Shaper, aber ja, aber sag. Du hast dann in Münster begonnen und wahrscheinlich dann auch wirklich eher, warst du eher so eher im kompletten Endobereich und hat sich das dann allmählich entwickelt oder warst du relativ schon früh an der direkten Überkappung dran?
Direkte Überkappung war dann so letztlich mein Habilitationsthema. Da habe ich mit Ratten geforscht und habe dann verglichen direkte Überkappung, Calciumhydroxid. Damals dann sehr populär eben die Dentinadhesive, die gar nicht funktionieren für die Direktüberkappung. Das konnten wir auch selbst bei den Ratten zeigen. Und dann eben auch, dann ging das los mit dem MTA. Das haben wir dann auch noch mit reingenommen. Und also dann auch im Vergleich dazu Calciumhydroxid und MTA im Vergleich zur Direktüberkappung. Damals eben erstmal angefangen mit den Ratten.
So ja, ging das. Also im Prinzip Ratte aus dem Käfig raus, Feuer betäuben und
genau.
Das hast du vorhin mir noch erzählt, direkt auf dem Behandlungsstuhl.
Ja, also man braucht da schon eine zahnärztliche Einheit dafür, ne? Mit dem
Aber wie kann man sich vorstellen, die Rattenzähne sind kleiner und
ja,
also hast das trotzdem unter dem Mikroskop dann gemacht,
die Operation? Genau, genau. Also das ist ganz interessant. Die Ratten haben halt ihre Nagezähne vorne, die man immer so vielleicht auch so vor Augen hat, wenn man an so eine Ratte oder ein Nagetier denkt. Die sind ganz anders als unsere Zähne, weil die permanent nachwachsen. Die haben also keinen abgeschlossenen Apex, sondern die wachsen permanent nach. Die müssen das durchs Nagen auch abnagen, diese Zähne, sonst wachsen die immer weiter. Ratten haben keine seitlichen Schneidezähne, die haben keine Eckzähne, die haben auch keine Prämolaren, aber die haben drei Molaren. Also was bei uns 6, 7 und 8 sind, die haben die auch, so drei Molaren. Und die sind wiederum sehr erstaunlich ähnlich zu unseren Molaren. Und darum kann man da auch wirklich solche guten Studien machen, dass man da eben so ein Okklusal eine Präparation macht und dann mit einer Sonde die Pulpa öffnet. Und dann so Überkappung macht. Ne? Das war auch nicht jetzt unsere Idee, das geht also zurück da. Wie gesagt, das geht so 1965 hat der Kakahashi da in
die Klassikerstudie.
Klassikerstudie, ja. Für mich ist das, dieses Jahr für mich ist das so, dir, wenn es einen Nobelpreis für Zahnmedizin geben würde, würde ich dem ja den verleihen. Auf jeden Fall. Posthum.
Was für die Kardiologen die Toku-Studie
ist es für die Endothelogen.
Kakahashi. Ja. Nee, super Studie, super Bilder auch. Hattest du auch nochmal in deinem Vortrag drin. Ja. Wurde die eigentlich jemals wiederholt?
So. Ja, es gibt kurze Zeit später ist das wiederholt worden von, ich glaube, Patterson also und Watts, das sind so englische Autoren gewesen, die haben das aber auch genau das gleiche gezeigt.
Wie lange nutzt du jetzt eigentlich schon Biodentin? Weil du bist ja im Prinzip einer der ersten Biodentin-Nutzer in der Hochschullandschaft,
kann man gut sagen. Ja, doch, die Firma Septodont ist sehr frühzeitig auf mich dazugekommen. Netterweise, muss ich sagen, habe ich ja das schon sehr früh da Erfahrung mit sammeln können. Das ging letztlich schon direkt von Frankreich aus, dass ein Kollege aus Frankreich da involviert war in der Entwicklung wohl vom Septodont, hatte da mal angefragt, sie hätten ein neues Produkt. Er ist dann auf uns aufmerksam geworden, eben aufgrund unserer Studien an den Ratten und dem MTA. Das ist dann aber so ein bisschen irgendwie im Sande verlaufen, habe ich da nichts mehr von gehört, bis dann eben die Septodont Deutschland GmbH sozusagen auf mich zugekommen ist und dann mit der Markteinführung oder schon vor Markteinführung in Deutschland wir das Produkt in Münster ausprobieren konnten und damit arbeiten konnten.
Hattest du denn die berühmten Filmdosen, wo das Biodentin drin war?
Nee, ich habe da schon richtig geschoben, ja. Das
nee, Hans-Willi Herrmann hat mal einen Blogartikel geschrieben, dass er das in Filmdosen bekommen hat, so wirklich als Vorserien.
Nee, ich habe das schon. Okay. Ich habe das schon so richtig verpackt bekommen. Das war schon.
Ja, also wie lange ist das jetzt her? Wie viel sind die 10 Jahre auf dem Markt?
Ja, 11 Jahre oder was? Aber 11 Jahre sind was. Das haben wir jetzt 2019, ja.
Habt ihr denn auch direkt klinische Fälle, die seit 10, 11
Jahren damit? Ja, also das habe ich jetzt heute auch gezeigt. Also eine Patientin, die habe ich jetzt seit über 7 Jahren in der Kontrolle mit direkter Überkappung. Wunderbar, also. Wir haben dann auch die Studie gemacht mit der Doktorandin, der Frau Harms, die jetzt auch bei uns als Assistentin arbeitet. Die hat dann mal alle unsere Biodentin-Fälle versucht aufzuarbeiten, wie die Erfolgsquoten sind für die Direktüberkappung mit Biodentin. Und das war doch alles recht erfreulich.
Ja, ich meine, Recalls macht die Leute dann probiert, alle anzurufen?
Wir haben versucht, die zu kontaktieren, genau, und haben dann aber nicht alle erreichen können, mussten dann eben einfach nur aufgrund von den Daten aus den Akten letztlich davon ausgehen. Die werden bei uns, wenn die Patienten kommen und auch zum Recall kommen, immer mit Sensibilitätsprobe solche Zähne durchgetestet und danach konnten wir das dann auswerten.
Ich hatte ja mal bei manchen, also ich finde Recalls super schwer zu bekommen. Ich hatte sogar mal überlegt, ob ich nicht irgendwie bei der KZV anrufe und frage, wisst ihr zu dem Zahn irgendwas, damit man wenigstens ein Survival hat?
Das stimmt. Also das ist natürlich für solche Arbeiten immer ein ganz großes Problem. Da hat man mal super interessante Fälle, wo es vielleicht auch mal ein bisschen von der Norm abgewichen ist und freut sich unglaublich, dass man da eine schöne Behandlung gemacht hat, dann sieht man die Leute nie wieder. Ne? Oder man kommt dann auch nicht mehr dran und das ist schon wahr.
Ich weiß, ich kenne es. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie Amazon-Gutscheine verschenke, damit die Leute kommen.
Nee, keine Ahnung. Nein, wir haben das Glück, natürlich viele Behandlungen sind natürlich mit Biodentin auch gleich von vornherein im Studentenkurs gelaufen. Dadurch haben wir auch relativ hohe Fallzahlen, auch von den Studenten, also sagen wir mal vom nicht so geübten Zahnarzt da. Von daher können wir da auf eine relativ große Fallzahl zurück.
Aber habt ihr denn irgendwie untersuchen können, ob nicht geübt oder geübt?
Nein, okay, das haben wir das nicht.
Mich, das ist ja im Prinzip die Klassiker, direkte Überkappungsstudie, die alle Überkappungsgegner zitieren, ist ja im Studentenkurs
in Berlin
gemacht worden.
Richtig.
Und war natürlich katastrophaler Erfolg.
Ja, weil die haben, also jetzt für unsere Studie, die jetzt da die Frau Harms publiziert hat, das war natürlich dann alles von Zahnärzten gemacht, aber so insgesamt haben wir natürlich dann so einen Pool von Patienten, die da aus dem Studentenkurs rekrutiert werden können. Aber das stimmt natürlich, diese Berliner Studie da von Frau Bartel, die ist leider eben erstens von Studenten gemacht worden, dann haben sie als Überkappungsmaterial Tykal genommen oder Daiko, wie der Amerikaner gern sagt. Das geht halt einfach nicht.
Also jetzt, ich möchte nur bloß kurz drauf kommen, also du empfiehlst weder CareLife noch Daiko noch im Überkappungsprogramm, maximal indirekte Überkappung, das muss man jetzt noch an der Stelle sagen, für alle, die den Vortrag
nicht gehört haben. Also das sind diese ganzen erhärtenden Calcium-Hydroxid-Zemente, das sind eben vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum das Tykal und das CareLife, die eignen sich nicht für die direkte Überkappung.
Aber wie lange weißt du das selber schon? Also dass es wissenschaftlich belegt ist, dass sich die nie eignen.
Das ist schon seit den, im Grunde genommen, ich habe das auch die Zitate da auf den Folien, die Materialien sind in den Ende der 1960er Jahre auf den Markt gekommen und man weiß das im Grunde genommen schon seit den 80er Jahren, gibt es Studien dazu, die gezeigt haben, dass die Erfolgsquoten immer schlechter sind, als wenn man Calciumhydroxid Pulver oder Calciumhydroxid-Suspension verwendet.
Ich habe später studiert, sagen wir es mal so. Da war eigentlich noch CareLife das Ding für direkte Überkappung
bei uns. Ja, es ist natürlich immer lehrstuhlabhängig, sage ich mal, ne? Wie die Lehrmeinung ist. Oder? Ja,
okay, ich sag mal, Professor Kleiber in Ehren, aber er war kein Kardiologe, wäre für andere Sachen richtig gut.
Ja, also, ja klar, er ist, steht für was hervorragend anderes. Nee, das ist wohl wahr. Aber das findet man ja viel. Man findet ja in meisten Studien zu Calciumhydroxid-Überkappung, wenn man sich die anschaut, sind mit Tykal gemacht. Und darum muss man sich auch nicht wundern, warum die dann immer alle so schlecht abschneiden.
Ja? Ich meine, man kann ja immer Studien, kann man direkt sagen, wenn man schlechte Überkappungsstudien will, muss man nur fragen, ob Tykal dabei ist.
Und dann ist schon fertig. Dann ist schon fertig. Ja. Ist ja auch die Bjørndal-Studie, diese berühmte, die jetzt überall zitiert wird. Bjørndal hat ja Calciumhydroxid-Überkappung genommen, aber wenn man gemacht und verglichen dann mit dem Karies drin lassen, hat dann gefunden, dass das Karies belassen so toll ist. Ja, aber wenn man sich anguckt, der hat natürlich bei der direkten Überkappung alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Also, er hat Daikal
gemacht. Er hat dann für Wochen die Zähne provisorisch verschlossen, ehe die definitive Restauration gemacht haben. Es finden sich in der Arbeit auch keine richtigen Angaben, was er da eigentlich gemacht hat. Man weiß nichts, was er da für Blutstillung durchgeführt hat oder.
Ich weiß auch gerade bei der Pulpotomie, die er da bei ihm als einzige Studie gefühlt auf der Welt, dummerweise ist es jetzt auch eine klinische Studie, die randomisiert war, also mit höherer Evidenzwert als die anderen, dass da gerade sogar die richtig schlecht abgeschnitten haben.
Richtig, ja, weil die sagen wir mal, vom klinischen Aspekt her mit der Randomisierung und das ist ja alles toll gemacht, aber die haben einfach die klinische Umsetzung schlecht gemacht. Oder verkehrt gemacht und das ist so ein bisschen, das gibt
dann... Könnte ich jetzt mal fies sagen, wenn man so eine coole Studie macht, klinisch randomisiert, Multizenter vielleicht, und wollen würde, dass etwas schlecht abläuft, müsste man ja eigentlich nur sagen, hier ist das klinische Protokoll dazu, mach das bitte so.
Genau. So kann man das ja.
Gut, dass ich das gesagt
habe. Genau.
Ja, nee, das ist, ich meine, ich habe nie in der Wissenschaft wirklich gearbeitet, aber ich weiß teilweise, wie es abläuft, so nach dem Motto, wenn du das Ergebnis haben willst, brauchst du so und so viele Patienten, wenn du das Ergebnis haben willst, brauchst du so und so viele, damit da wirklich auch ein Unterschied ist.
Ja, man muss natürlich schon gewisse Fallzahlen haben, um irgendwelche Unterschiede rauszubekommen, nicht? Und das haben die ja toll gemacht, das kann man ja nicht anders sagen, das ist überhaupt so eine Studie auf die Beine zu stellen. Mhm. Aber das ist halt leider schade, dass die aus meiner Sicht, und da gibt es dann auch andere Aspekte, also die Leute, die sich wirklich mit weltweit, aber mit vitaler Haltung gut auskennen, die hätten eben anderes Überkappungsprotokoll gewählt, ne, als die Bjørndal-Studie gemacht haben. Und das ist so ein bisschen schade. Da ist einfach was verschenkt worden an Wissen.
Bin mal gespannt, wie sehr das die, nämlich ich muss mal sagen, das finde ich ein bisschen schade, zum Beispiel der Falk Schwennicke erzählt ja immer auch direkt in seinen Vorträgen, dass die Karies, minimale Kariesentfernung so toll ist, dass wenn dann wirklich mal die Pulpe offen ist, man gleich eine Wurzelkanalbehandlung machen muss. Und dann dachte ich mir, willkommen, welches Jahr sind wir da, 1940, 1930?
Ja, noch früher
eigentlich. Ja. Also das finde ich, und dann immer das Argument mit der Bartels-Studie, dass das nicht funktioniert.
Ja.
Also finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und ich sag mal, ich kann ja verstehen, dass wenn man zum Beispiel mit MTA vielleicht nicht so gut klarkommt und Calciumhydroxid anmischen frisch ist auch trickiger, als jetzt zum Beispiel sich vom Kapselmischer was anschütteln lassen. Ich sag mal, dagegen auch eine Studie zu machen, ist, glaube ich, sehr teuer und schwierig.
Ja, das klinische Studien, das ist ja sehr aufwendig und was da zu machen. Ne? Aber das ist ja, der Trend geht ja dahin, das ist klar. Also natürlich ist Calciumhydroxid als Suspension nicht einfach anzuwenden unter klinischen Bedingungen in der Praxis. Und wir wissen, dass das Calciumhydroxid zwar biologisch sehr gut wirkt, aber eben mechanisch oder werkstoffkundlich natürlich erhebliche Nachteile hat. Das führte ja auch letztlich zu dieser Entwicklung dieser Calciumhydroxid-Salicylat-Ester-Zemente wie dem Tykal und dem Life, aber die funktionieren halt auch nicht. Und ich denke, erst mit dieser Einführung dieser
hydraulische Silikatzemente.
Ja, genau, die Silikatzemente, erst seitdem wir die haben, da sind wir auch, denke ich mal, für den, wie das mal so schön heißt der Praktiker, in der Praxis doch haben wir da was an der Hand, was wirklich gut funktioniert. Und da gibt es auch mittlerweile genug Studien und auch eben diese Hilton-Studie aus USA, wo die 35 Praxen eben verglichen haben, aus niedergelassenen Praxen, nicht von der Universität, die kriegen da auch in der Praxis eben eine Erfolgsquote mit direkter Überkappung mit dem Calcium-Silikat-Zement von 80% hin. Ne?
Ja, und die 80% ist richtig gut.
Und das ist richtig gut. Ich meine, wo haben wir das in der Medizin so? Ne?
Ja. Ich sag nur, Björn da, selektive Kariesentfernung über 5 Jahre, 60% Erfolg.
Ja, 65. Also das ist auch mit der selektiven Kariesentfernung. Ich bin da auch mal so erstaunt, das gibt ja nicht nur den Herrn Björn da, es gibt ja auch zum Beispiel die Frau Professor Malz aus Brasilien, die stellt sich da auch hin und eine große Studie, wie immer, wird immer wieder zitiert, mit 60% Überleben nach 10 Jahren. Also ich weiß nicht, wenn ich das jetzt umdrehe, dann heißt das ja, dass ich nach zehn Jahren von all meinen behandelten, mit Füllungstherapie behandelten Zähnen, hätte ich ja 40% Wurzelkanal behandeln müssen. Das ist ja eine Zahl, also da würde ich ja überlegen, da stimmt ja bei meinem Konzept was nicht.
Ja, ich meine, das ist ja näher an Münzwurf 50-50.
Ja, also, richtig.
Ja, ich meine, ich muss mal sagen, ich meine, als ich frisch auf der Uni war, habe ich auch gerne direkt Überkappung gemacht und sehr schnell die Misserfolge gesehen. Ja. Aber es war klassisch mit Ducal quasi oder Care Life, dass ich natürlich auch so ein bisschen war, so, aber auf der anderen Seite hatte ich meine Assistenzzeit auch ein gegenteiliges Erlebnis. Unsere Schmerzbehandlung bei Irreversible Pulpitis war einfach, weil wir hatten wirklich viele Patienten in Brandenburg, volle Pulpotomie, Ledermix-Pille drauf und mit IRM oder Cavit-Verschließen. Ja. Und die Dinger waren ja noch vital.
Dann
kam es ehrlich so. Und da dachte ich eigentlich, warum macht man da nicht mehr drauf? Und das Thema finde ich eigentlich sehr spannend. Aber das in Deutschland gibt es keinen Lehrstuhl, der sich richtig mit Pulpotomie an bleibenden Zähnen beschäftigt.
Nee, nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, dass international zumindest gesehen der Weg dahin geht, dass man eben weggeht, sagen wir mal, von der, und das zeigen ja die Daten im Augenblick auch, weggeht von der klassischen direkten Überkappung, sondern dass man sagt, da halte ich jetzt mal eben meine Diamantkugel noch ein bisschen tiefer ran und nehme dann eben wie da beim traumatisierten Zahn da 2-3 Millimeter Pulpergewebe weg.
Aber alle, die jetzt in Berlin studieren aktuell, die müssen Angst haben, dass Professor Paris plötzlich vorbeikommt und sie bloß weil sie 1 Millimeter von der Pulpe abtragen.
Ja, aber gut.
Ja. Nee, spannend. Hast du mal mit Stéphane Simon Kontakt gehabt? Er ist ja in Frankreich.
Bisschen, auch. Ja.
Okay. Ja. Nee, zum Beispiel die Iraner sind ja auch sehr stark da. Die haben natürlich ihr eigenes Material auch in dem Bereich, was ich auch sehr spannend finde. Aber du würdest auch sagen, so prognostisch, Tendenz geht alles mehr zur partiellen Pulpotomie im direkten Überkappungsbereich?
Kann ich mir vorstellen. Ich kann es jetzt nicht genau abschätzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da so ein Trend hingeht. Ja. Ja.
Also
man kann jedenfalls der Pulpa viel mehr Heilungstendenz zubilligen, als das viele immer denken. Man denkt immer so, oh, das ist ganz empfindliches Gewebe und das geht sofort kaputt. Nee, wenn man die Bakterien da rauslässt, dann funktioniert da eine ganze Menge.
Mal eine akademische Frage. Es gibt ja eine Studie, wo die okklusale direkte Überkappung besser funktionierten, als wenn die aproximal waren.
Ja, klar.
Würdest du denn zum Beispiel sagen, bei so einer typischen aproximalen Öffnung da eher partielle Pulpotomie und okklusal eher direkt überkappen? Oder?
Naja, ein Problem liegt vielleicht gar nicht so sehr jetzt bei der Überkappung selber, sondern es liegt einfach daran, dass ich eben bei einem rein okklusalen Defekt die Ränder sehr viel besser kontrollieren kann. Es kommt ja auch auf die Deckfüllung, auf die saubere, bakteriendichte Deckfüllung an. Und wenn ich einen reinen okklusalen Defekt habe, dann kann ich den natürlich wunderbar versorgen, kann den auch sehr gut kontrollieren, habe das alles unter Kofferdamm super sauber, brauche keine Matrizentechnik und. Das funktioniert. Überall schmelzbegrenzt und dazu noch ein Dentinadhesiv, das ist dicht. Während wenn ich eben Aproximalbereich reingehe, da habe ich immer das Problem, da habe ich unten die Papille, die blutet dann vielleicht noch, dann kriege ich meine Matrize nicht richtig dicht, dann habe ich eine Kontamination unten auf der Dentinstufe, da funktioniert dann das Dentinadhesiv nicht richtig, dann ist das doch nicht so dicht, wie ich mir das erhoffe. Ja, und dann habe ich da Undichtigkeiten und wandern vielleicht doch wieder irgendwelche Bakterien ein. Also ich denke mal, dass da eher so das Problem zu sehen ist. Und darum ist ja auch, das ist ja auch ganz interessant bei den ganzen Studien zum Thema Karies belassen, selektive Kariesentfernung. Viele Studien machen das an rein okklusalen Kavitäten.
Und die wissen
schon, warum sie das machen.
Ja, ist ja wie Implantatstudien, die ja gerne auch nicht im Seitenzahnbereich sind, sondern irgendwie leicht zu reinigen. Ja. Habt ihr eigentlich ein DVT in Münster auch?
Ja.
Ich habe ja auch mal von Shannon Patel den Vortrag gehört, den du wahrscheinlich auch kennst, wo er dann irgendwie seine wurzelkanalbehandelten Zähne nachuntersucht hast und dann plötzlich die Erfolgsrate ziemlich krass im DVT gedroppt ist.
Ja. Ja. Je genauer man hinguckt, desto schlechter ist es natürlich immer. Das.
Meinst du, bei euren direkten Überkappungsstudien würde sich die Erfolgsrate plötzlich ändern, wenn ihr die im DVT angucken würdet?
Ich glaube, dass im DVT man nicht viel sieht, weil DVT wird ja erst dann interessant, im Grunde genommen, wenn ich apikal irgendeine Knochenveränderung habe. Ich denke mal, was eher bei einer direkten Überkappung wird es auch geben, aber im größten Teil wird schief gehen in dem Sinne, dass jetzt die Pulpa sich eben irreversibel entzündet, was eben klinisch blöderweise keine Beschwerden machen muss und eben vielleicht auch im Röntgenbild und vielleicht auch nicht im DVT dann sichtbar ist, sondern es ist einfach, das Gewebe ist entzündet, macht dem Patienten keine Schmerzen. Wir haben aber eben keine Heilung, wir haben keine Hartgewebsbildung. Nicht? Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Trugschluss, den meiner Meinung nach eben die Verfechter der selektiven Karies-Exkavation aufsitzen. Die machen, es geht natürlich nicht anders, klar, klinisch, wir können ja nicht irgendwelche Zähne ziehen, die wir erhalten wollen. Die machen immer nur eine Sensibilitätsprobe. Und dann sagt der Patient, ja, merke ich, ist alles gut, also habe ich da Erfolg. Aber das ist zu kurz gedacht. Wenn man muss wirklich zumindest von experimentell eben auch mal Zähne histologisch untersuchen. Und das ist ja jetzt gerade mit der aktuellen Studie bei Ricucci, zeigt das ja, die jetzt vor ein paar Wochen erschienen ist oder letzte Woche erschienen ist, der dann zeigt eben, dass das ein Riesenunterschied ist, auch wenn die Patienten sagen, sie haben keine Beschwerden und den Kältereiz bei der Sensibilitätsprobe merken, wenn man die Zähne extrahiert und histologisch aufarbeitet, sieht man, dass alle Pulpen entzündet waren.
Krass.
Ja.
Da fragt man sich echt so, okay, da, die Frage ist immer so, wie gut ist überhaupt der Kältetest?
Die erzählen ja auch alles Mögliche.
Da müsste man eigentlich im klinischen Setup dann auch immer probieren, eine Negativprobe irgendwie reinzubekommen, eine bewusst etwas nicht kalten rangeht und gucken, ob der Patient da reagiert. Also kannst das Protokoll, das macht das natürlich aufwendiger.
Klar, es ist extrem aufwendig, sowas wirklich zu untersuchen. Im Grunde genommen müsste man es wirklich am Patienten machen. Split-Maus, ja, eine Seite direkt überkappen, andere Seite Karies belassen. Und da müsste man die 10 Jahre damit rumlaufen lassen und dann die Zähne extrahieren und histologisch aufarbeiten. Das kann man natürlich nicht machen. Das ist ja.
Solange halten, bleiben die Achter nicht im Mund.
Ja, genau. Das ist ja auch unethisch. Also von daher kann man sich dann immer nur auf relativ wenige Studien verlassen. Das ist ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte.
Ist sie überhaupt noch in der deutschen Wissenschaftswelt die Direktüberkappung noch aktuell?
Ich bin da, glaube ich, so der Letzte. Der Letzte.
Der Letzte, der direkt überkappt. Und das, echt, ist das so schlimm?
Ja, also wenn ich da gucke, da letzte Jahrestagung der DGZ war ja doch einhellig so der Tenor, da alle Vorträge über Karies belassen. Ne? Das ist der Weg der Zukunft.
Nee, aber ich verstehe nicht, warum denn, ich meine, okay, vielleicht ist es der Weg der Zukunft, aber dass dann ignoriert wird, was empfiehlt man denn, wenn die Karies jetzt plötzlich doch offen ist?
Ja.
Ja, da gibt es dann irgendwie keine klinischen Empfehlungen außer Wurzelkanalbehandlung, das finde ich immer doof.
Nein, natürlich kann man da noch immer überkappen, kann immer noch den Zahn vital erhalten, ne? Zum Beispiel eine Pulpa-Amputation. Klar, versuchen kann man das.
Du hast ja auch Bücher geschrieben, ja, oder Kapitel in Büchern mitgeschrieben.
Genau, ja.
Ja. Wie läuft das eigentlich ab? Wirst du da gefragt? Kannst du nicht?
Ja, genau. Also jetzt aktuell bin ich da gefragt worden mit bei der neuesten Aufgabe von Pathways of the Pop.
Ah, cool.
Mache ich jetzt einen Artikel oder einen Teil da von der Vitalerhaltung. Das ist aber dann, wie gesagt, man wird gefragt. Das lief letztlich über einen lieben Kollegen, dem George Bogan. Der war mal in Los Angeles. Jetzt mittlerweile ist er in Australien, in Brisbane. Der ist wiederum gefragt worden, weil er schon bei der letzten Ausgabe mitgearbeitet hat und die Co-Autoren sind aus Altersgründen ausgeschieden und er wollte das nicht allein machen. Dann hat er mich gefragt und den Nick Chandler, der ist Kollege in Dundee in Neuseeland und wir haben jetzt dieses Kapitel eben praktisch überarbeitet oder neu geschrieben. Und das soll jetzt diesem Jahr, glaube ich, noch erscheinen. Das
Bogenstudie war natürlich der absolute Knaller. Obwohl ich da sagen muss, wenn man sich die Bilder anguckt, da steht zwar direkt Überkappung. Ich würde sagen, das ist eine partielle Pulpotomie, was er gemacht hat.
Ja.
Aber der hat ja wahnsinnig Recall-Raten in
der Studie. Ja, also der hat da ein sehr striktes Regiment sozusagen, was...
Der soll einen Privatdetektiv engagiert haben, damit die Recall-Rate zustande kommt.
Er muss ich mal fragen,
ja. Du hast bestimmt auch mal einen Vortrag von ihm gesehen,
oder? Ja, ja, auf der ESE in
Edinburgh. Vor meiner Zeit.
Ja, genau, schon ein bisschen her.
Ja, von dem Vortrag hat mir auch Zeppenfield, genau, hat er auch erzählt. Ja, seitdem ich ihn da gesehen habe, mache ich das auch so. Ich habe das Protokoll ein bisschen modifiziert. Ja. Ich aktiviere das Hypo nochmal mit Ultraschall.
Ja, er hat ja auch da so ein paar schöne... liebe Kollege Zempfeld hat ja auch so tolle klinische Fälle wirklich aus der Praxis gezeigt, wo er selbst bei Pulpa, wo schon oberflächlich der Eiter floss, ja, hat er mit seinem Konzept da vital erhalten können.
Ja.
Das ist eine ganz tolle Sache, also Respekt.
Nee, also ich finde sowas auch sehr spannend. Und ich meine, wenn man sich, der Ricucci erwähnt das ja mittlerweile auch in seinen Vorträgen, es kann ja da ein Teil entzündet sein und wenn man so ein bisschen die Zweckergebnisse überträgt, ist es wahrscheinlich bloß 2 Millimeter, dann müssen wir bloß 2 Millimeter entfernen. Richtig. Ja, und das ist natürlich... Aber heutzutage find ich immer lustig, wie auch Literatur manchmal vergessen wird. Ich komme nicht gleich auf die eine aus den 50ern, 60ern, die Studie. Die Zweckstudien, die werden ja mittlerweile auch teilweise vergessen, dass bei traumatisierten Zähnen, dass du da eine Pulpotomie machen kannst von 2 Millimetern und das ausreicht. Das finden manche komplett neu natürlich.
Ja, klar.
Und genauso wie die Studie aus der Schweizer Monatszeitung.
Ja, die bin ich jetzt auch neulich zufälligerweise gestoßen.
Zufällig. Okay.
Zufällig, ja, weil das Thema auch Karies belassen oder nicht belassen und das ist ein ganz alter Hut, das kocht immer wieder hoch. Man vergisst das oder die Zahnärzte oder wir alle vergessen das immer wieder. Das war schon zu Zeiten von Black da großes Thema, wie weit man exkavieren muss. Und das war in den 40er, 50er Jahren zumindest im deutsch- und französischsprachigen Teil der Welt, der Dentalwelt, ein großes Thema. Da gab es wohl offensichtlich, ich habe das mal versucht so ein bisschen zu recherchieren, einen Herrn Bonsack. Herr Bonsack war niedergelassener Kollege in der Schweiz oder ich weiß gar nicht, wo der tätig war, aber er war Schweizer Zahnarzt. Und er hat eben damals auch propagiert, die Karies drin zu lassen und hat das dann eben die natürliche Pulpaüberkappung genannt. Und das finde ich immer so ganz interessant, dass die immer mit solchen Euphemismen arbeiten. Mhm. Das ist also eine natürliche, hört sich ja toll an, also natürlich. Genauso wie heute wird ja nicht von unvollständiger Karies-Exkavation gesprochen, sondern man sagt immer eine selektive Karies-Exkavation. Das ist ja auch so ein Euphemismus, ne, wo dann eben so suggeriert wird, ich mache das eben ganz natürlich und ganz vorsichtig.
Ja. Die sagen dann auch immer im gleichen Satz, Karies belassen ist das falsche Wort.
Richtig, genau.
Das ist wieder ein negativer Euphemismus.
Ja, genau, ne, das ist aber gut, das ist ja so ein bisschen die Semantik dahinter. Aber der Herr Bonsack hat das eben sehr propagiert und dann auch in einem Schweizer Bereich und da ist dann der Kollege Wang, Udo Wang, sagte mir vorher nichts, aber ich bin auf diese Studie von 1953 gestoßen, der hat das wirklich mal gemacht. Zähne eben mit Karies belassen nach dieser Methode Bonsack, also wie man das heute bei der selektiven Karies-Exkavation auch propagiert, eben den Füllungsrand vollständig kariesfrei zu machen und nur in den tiefsten Stellen Karies zu belassen. Und er hat das dann verglichen mit einer vollständigen Exkavation, also ohne Pulperfreilegung, aber eben vollständig exkaviert, Kalxyl drauf, Unterfüllung und wie das damals eben so war, Amalgamfüllung und hat dann Zähne extrahiert, so ungefähr so nach 100 bis 200 Tagen. Grob in dem Dreh und hat die dann eben untersucht und konnte eben zeigen, histologischer Mischab, also alle Zähne waren bei allen Patienten, alle vital und alle hatten keine Probleme. Aber histologisch, wenn man sich's anguckt, dann waren dann doch ja fast 70% der Histologien bei der Karies belassen waren verändert. Also die waren eben durch die kariösen Bakterien gab es da Entzündung der Pulpa, während das eben bei den mit Calciumhydroxid überkappten Zähnen nur bei 7% der Fälle war.
Also eine vollständige Kariesentfernung und Calciumhydroxid überkappt mit Amalgamfüllung 7%.
Misserfolg, ja.
Auf jeden Fall. Ja, eigentlich, vor mir saß ein sehr großer Mensch und ich habe erstmal nur Wang gesehen und dann dachte ich so, interessant, das wird ja wahrscheinlich irgendwie aus dem asiatischen Raum kommen, die kenne ich gar nicht, die Studie. Und dann sehe ich dann noch Schweiz und 51, das natürlich... Und lustigerweise Ricucci, du hast ja schon das erwähnt, hat diese Studie im Prinzip wiederholt.
Ja, der hat das ganz aktuell jetzt in diesem Jahr gemacht, da mit Tay und anderen Mitarbeitern noch, dass die eben wirklich mal die haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Also die haben direkt Überkappung gemacht, die haben Pulpotomien gemacht, Karies belassen und das aber mal wirklich histologisch aufbearbeitet. Ne? Und dann mal wirklich nicht nur sich auf die klinischen Angaben der Patienten verlassen, sondern eben, wo sich's angeboten hat, die Zähne zu extrahieren und dann so histologisch aufzuarbeiten. Und er kam ja im Grunde genommen zu so einem ähnlichen Ergebnis. Also bei ihm waren 18 Zähne, die direkt überkappt worden waren, nach 2 bis 5 Jahren waren 12 Zähne eben histologisch völlig gesund. Während von den 18, die er mit selektiver Karies-Exkavation behandelt hat, in dem gleichen Zeitraum, alle Zähne in der Histologie eben eine Veränderung aufgewiesen haben, also ein Entzündungszeichen.
Also würde es dann auch heißen, dass die wahrscheinlich, wie es so schön heißt, irgendwann hochgehen würden, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also vermutlich ja, oder es sind eben die Fälle, wo man dann irgendwann mal aus irgendwelchen anderen Gründen ein OPG macht und sieht dann die apikalen Aufhellungen und wundert sich dann, wo die herkommen.
Gibt es die sterile Pulpernekrose?
Die sterile nicht, aber es gibt die stille sicherlich, ja, die chronische.
Ich meine, wenn Bakterien da sind, kann es ja schon mal nicht steril sein. Weil,
nein, ja. Ist ja auch, und das zeigt ja auch, das steht auch in der Studie von Ricucci drin, dass auch das ist so ein Denkfehler, dass immer gesagt wird, okay, the seal is the deal, also ich mache das oben dicht und dann werden eben diese bösen Kariesbakterien vom Zucker abgeschnitten, weil dann kommen keine Kohlenhydrate mehr in die Kavität rein, weil das oben alles richtig dicht ist und wir haben ja heute eben die bakteriendichte adhesiven Füllungen und dann verhungern die Kariesbakterien, dann geht die Karies nicht weiter und damit würde dann die Pulpa eben auch vital bleiben. Aber das ist eben zu kurz gedacht, weil natürlich die Kariesbakterien, die sich von den Kohlenhydraten ernähren, die sterben ab, ja, das möchte ich gar nicht bezweifeln. Aber es gibt eben da auch andere Bakterien, das sind Bakterien, so, sogenannte asaccharolytische anaerobe Bakterien, die leben von Proteinen. Das sind Proteine, die kommen eben aus dem degenerierten Dentin, die kommen aus dem Dentinliquor und die können sich sehr wohl vermehren. Und
aber das sind nicht die, die man mit CAX teilweise tot machen will.
Ob die auf CAX reagieren, weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man das richtig desinfiziert, würden die auch schon einen mitkriegen. Ja, das will ich jetzt gar nicht bezweifeln. Aber das Problem ist, dass die eben, die machen keine Karies. Also wenn man da reingucken würde, würde das dann wieder aufbauen. Würde man sagen, ja, Karies ist jetzt nicht weitergegangen. Ne? Aber die machen eine Pulperentzündung. Das ist das Problem.
Aber sag mal, die selektive Kariesentfernungsleute machen jetzt keine Kavitätentoilette, so wie es
nee, mal propagiert. Nee, das ist ja auch mal, diese Kavitätentoilette wird ja auch mal von vielen abgelehnt, weil die sagen, das hat negativen Einfluss auf die Dentinhaftung. Hm.
Lustigerweise ist es auch Dentinhaftung und Hypo, du hattest in deinem Vortrag erwähnt, habe ich auch mal probiert zu recherchieren. Lustigerweise ist es gar nicht so einfach.
Nee, richtig, das ist mir auch so gegangen.
Genau, und lustigerweise ist auch ein Thema, worüber wir schon gesprochen haben, dass Leute teilweise die Referenzenquellen von anderen abschreiben, ja, die gar nicht stimmen. Ja. Nee, effektiv ist es anscheinend so, dass es auf die Zeit einkommt, wenn man es nur kurz drauf macht.
Richtig.
Gibt es wahrscheinlich sogar positive Effekte. Dann wird dann irgendwie von einem Reverse Hybrid Layer gesprochen. Ja. Wie gesagt, aber wenn man es im Endobereich sehr lange macht, sind es wahrscheinlich negative Effekte.
Richtig.
Ja, aber die negativen Effekte im Endobereich sind nicht wirklich untersucht.
Ja, nee, also das ist, es geht eben genau, es kommt ganz so eindeutig darauf an, wie lange ich das Natriumhypochlorid einwirken lasse, ne? Und es geht ja nicht darum, wie bei einer Wurzelkanalspülung, dass ich da wirklich minutenlang da den Wurzelkanal spüle und das, sondern da geht es ja wirklich um eine Kavitätentoilette, wo ich dann eben Wattepellet da mit Natriumhypochlorid getränkt mal in die Kavität für kurze Zeit einbringe.
Und klassische Tubulizide rot und blau.
Ja,
genau. Wo sieht man dich demnächst noch vortragsmäßig dieses Jahr? Ist da noch was geplant?
Ja, jetzt ganz aktuell fällt mir dann, im Juli bin ich in Memmingen eingeladen, da von den lokalen Zahnärzten.
Ah, okay.
Dann bin ich auf der ESE in Wien im September, da dann aber zum Thema eben Calciumsilikat-basierte Sila.
Ach, Sila, okay.
Nicht die vitale Haltung.
Also ich probiere jetzt nicht da drauf einzugehen, weil sonst würde es nochmal eine halbe Stunde dauern.
Nur noch neun Podcast.
Also ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Ja.
Ich würde fast sagen, ich nenne es The Seal is not the deal.
Ja,
The
Seal is not the deal. Ja.
Dann ciao, ciao.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
So, das war das Interview mit Till. Was ist jetzt eigentlich mein persönliches Fazit aus dem Ganzen? Und im Prinzip kann man grob sagen, ich meine, ich gebe ja mittlerweile auch einen Workshop, Pulpotomie von bleibenden Zähnen, was ja so ein bisschen indiziert, dass ich nicht so zufrieden war mit der selektiven Kariesentfernung. Ich meine, ich mache seit 2011 habe ich meine erste Pulpotomie von bleibenden Zähnen gemacht, primär als Schmerzbehandlung. Und im Prinzip hat das funktioniert das sehr gut als Schmerzbehandlung. Wir haben dazu ja natürlich auch noch Ledermix-Pellet drauf gemacht. Also kann man sagen, okay, vielleicht wurden da bestimmte Beschwerden auch verdeckt. Aber was auf jeden Fall klar war, dass die Wurzeln, die wir behandelt haben, im Prinzip in fast immer vital waren, je nachdem, wann der Patient natürlich wiederkam. Und da war ja schon immer die Frage, wenn das so gut funktioniert, warum war nicht irgendwie MTA drauf? Und das ist ja etwas, was der George Bogen sich vielleicht gedacht hat und andere auch. Und im Prinzip vollständige Kariesentfernung und MTA drauf, wenn die Pulpa erwischt wurde. Ob es jetzt partiell oder voll ist, spielt ja keine große Rolle in manchen Literaturangaben. Wobei ja zum Beispiel die Nesrin Taha, die ist eine Zahnärztin in Jordanien, die an der Uni ist und sehr viele Studien im Bereich Pulpotomie macht, sagt, dass klinisch so ein bisschen die Pulpotomie ein bisschen, die volle Pulpotomie ein bisschen besser funktioniert. Während in der Studie, die Till, die aktuelle Studie von Domenico Ricucci, die auch zur DGT-Tagung dieses Jahr kommt, angesprochen wurde, dass die partielle Pulpotomie bei ihm ein bisschen besser funktioniert hat. Was ich aber jetzt aus meinen knapp 10 Jahren klinischer Erfahrung sagen kann, ist, ich fand die Idee der selektiven Kariesentfernung gut, aber ich würde postulieren, dass in wirklich Fällen, wo man sich denkt, junger Patient, oder wollen wir, gehen wir jetzt nicht tiefer, ich würde lieber so ein bisschen wie in der Kinderzahlhunde sagen, wir holen uns lieber die Pulpas und im Sinne von einer partiellen oder vollen Pulpotomie und entfernen auch wirklich die ganze Karies und machen etwas schön biokompatibles wie ein MPA oder zweite Generation MPA drauf und sind dann wirklich sicher. Wenn man sich auch die Studien ansieht, wo selektive Kariesentfernung probiert hat, wurde es ja teilweise aber auch bei Klasse 1 Kavitäten gemacht, wo die Karies auch vielleicht nicht so tief ist. Also ich meine, ist immer die Frage, wie nah ist das an der Pulpa? Und ich denke mal, so näher an der Pulpa, desto eher würde ich jetzt zur Pulpotomie tendieren und auch wirklich alles kariöse entfernen. Obwohl jetzt natürlich immer das Problem gibt oder die Tatsache, dass man wahrscheinlich auch nicht die ganze Karies komplett entfernen kann. Okay. Aber wie gesagt, in diesen ganzen Studien, die gemacht wurden, die haben natürlich teilweise ein schönes Evidenzlevel, wie die von Björn da. Sie haben keine histologischen Beweise. Und das ist natürlich immer so eine fiese Voraussetzung, die Domenico Ricucci nennt, um zu sagen, ey, pass auf, wenn ihr keine histologische Daten habt, ist eure Evidenzlevel natürlich doof. Und es gibt vielleicht Leute, die kritisieren auch Domenico Ricucci so, dass er dann quasi nur auf seine extrahierten Zähne zählt und keine anderen Argumente zulässt. Da ist vielleicht auch was dran oder es ist ziemlich sicher was dran, aber es ist immer ein sehr starkes Argument. Und man kann natürlich auch nicht einfach heutzutage wie in der Studie von Wang aus den 50er Jahren einfach mal sagen, wir machen das jetzt mal und extrahieren jetzt mal reihenweise die Sechser und schauen nach, wie sieht es denn darunter aus? Und ich meine, wir können ja in der Hinsicht froh sein, dass diese Studien schon gemacht wurden und wir dann das Ergebnis kennen. Und daher würde ich sagen, es gibt vielleicht Situationen, wo man minimal kariesmäßig arbeiten kann, aber das geht eher in wirklich früher Präfusion, also wirklich bei Fissurenversiegelungen, vielleicht auch bei bestimmten Kavitäten, da sind dann aber auch vielleicht Materialien wie Glas und Meerzemente interessanter, die Fluoride ja abgeben, aber auch aufnehmen, sodass dann, dass die sich vielleicht eher so wie so ein Schwamm reagieren. Aber wenn dann wirklich eher die, naja, wenn es restaurativ war, mehr die Kacke am Dampfen ist, würde ich keine halben Sachen machen und wirklich klar reingehen und für klare Verhältnisse schaffen. Und ich hatte ja auch schon Fälle, wo ich mir unsicher war und dann eher Karies belassen habe und das, aber dann ist die Sensibilität verloren gegangen, später die Aufhellung dazu gekommen. Patienten hatte Schmerzen und das ist genau das, was man ja eigentlich vermeiden will. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass zurzeit irgendwie immer mehr die Angst vor der Pulpa geschürt wird. Ja, also es wird ja teilweise auch gesagt in diesen selektiven Kariesentfernungsfortbildungen, dass man auch lieber keine direkte Überkappung machen sollte, sondern gleich dann die Wurzelkanalbehandlung, weil die direkte Überkappung nicht funktioniert. Und eine Studie zitiert wird von der Charité, wo im Prinzip alles drin ist, um eine Studie zu missverfolgt zu machen. Also wenn ich heutzutage eine Studie machen würde, wo ich etwas beweisen will, was schlecht ist, sagen wir zum Beispiel, ich nehme direkte Überkappung, wie in dem Fall, dann würde ich das A mit einem selbsthärten Calciumhydroxid machen, wie Celia schon gesagt habe, also CareLife, Ducal zum Beispiel, die funktionieren nicht so gut wie frisch angemischte. Dann am besten das natürlich mit einer provisorischen Restauration versorgen, ja, die natürlich früher oder später liegt und es am besten noch von unerfahrenen Zahnärzten machen oder am besten Studenten, dann werde ich natürlich Misserfolge bekommen. Und selbst die ganzen Evidenzlevel, und darüber habe ich mich kurz mit Dimitri Zeppelinfeld auf der ESE unterhalten, ist zwar schön, dieses ganze Evidenzlevel, aber die Frage, wie machen die das denn genau? Und würde ich als Zahnarzt das genauso machen? Ich bin ja teilweise in der Luxussituation, dass ich wirklich auch die volle Vergrößerung im Sinne von Mikroskop und so weiter habe. Und es ist ja schon spannend, wenn man sich das auch anguckt, Kariesentfernung, oder nicht, wie, oder andersrum, es geht ja nicht mal nur um die Kariesferne oder nicht, es gibt ja noch viele andere Faktoren, warum eine Füllung in irgendeiner Form scheitern kann, wenn man sich einfach die Matrize anguckt. Wo, wie liegt die Matrize? Ist die überhaupt dicht? Kommt da vielleicht auch was durch? Es bringt ja nichts, wenn du einen sauberen Kavitätenrand hast, aber die Füllung dann teilweise undicht ist, weil dann irgendwie die Matrizentechnik nicht optimal war. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Und jetzt wenn man jetzt mal rein in die Ergebnisse geht, jetzt zum Beispiel die Björndal-Studie, die so hohes Evidenzlevel hat. Und das, ich meine, man muss ja wirklich sagen, dass es ja cool ist, dass sich jemand da wirklich Gedanken macht und sich damit beschäftigt und es auch durchzieht. Aber die Erfolgsrate ist jetzt nicht egal. 60-70% selektive Kariesentfernung. Da hat in demselben Zeitraum natürlich eine Studie, die jetzt nicht so ein tolles Evidenzniveau hat, aber in Iran, da könnte man fast sagen, okay, im ganzen arabischen Raum, den nimmt man vielleicht nicht so als europäischer Forscher so für voll, weil die vielleicht andere Ethik-Approval whatever haben. Aber die haben eher 80% und mehr Erfolgsrate. Man könnte also sagen, jetzt wenn man nur von Erfolgsrate und nicht so sehr auf dem Evidenzlevel diskutiert, dass die Pulpotomie auf jeden Fall besser ist als ein Erfolg. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es langfristig? Ja klar, aber ich meine, wir haben jetzt schon Studien, die 3-5 Jahre sind. Ich meine, auf was für Studien wollen wir warten? Muss es denn immer eine 10-jährige Studie sein? Ich meine, ist klar, ist schön, ist eine 10-jährige Studie, aber es gibt sehr viele Materialien, wo ich weiß, mit denen ich arbeite, aber da gibt es gar keine Studien dazu. Deshalb bin ich im Moment kein Fan von der selektiven Kariesentfernung. Man kann es einfach so sagen. Aber ich weiß natürlich nie, wie lange dieser Podcast hier online sein wird und ob sich denn vielleicht in der Zukunft irgendwas ändern würde. Das ist jetzt im Moment Stand 2019 das, wie ich behandeln würde, wie es auch anderen empfehlen würde. Was jeder daraus selber macht, ist wirklich, muss man sich wirklich selber alles durchlesen, Fortbildung dazu besuchen. Und ich glaube selbst, Falk Schwenniger hat ja gesagt, den ich ja als so ein bisschen krassen Frontmann der selektiven Kariesbewegung sehe, hat ja im Nebensatz bei der Cons Euro auch gesagt, naja, wer weiß, vielleicht ist die partielle Pulpotomie auch eine Option, wenn aus seiner Sicht das Evidenzlevel noch mehr steigt. Deshalb, es ist nicht alles in Stein gemeißelt und ich würde das auch nicht alles so schwarz-weiß sehen. Ich finde es nämlich auch mal doof, dieses Schwarz-Weiß-Denken, der macht das so, so, so. Es gibt immer so ein Mittel und es gibt ja auch selbst bei totaler Kariesexfiltration so eine Grauzone. Was machen wir denn, wenn wir eigentlich wissen, zum Beispiel danach im Röntgenbild, dass da wirklich nur noch ein halbes Millimeter Pulpe übrig bleibt. Gehen wir dann zum Beispiel dann auch nur mit einem Dentin-Adhesiv drauf oder machen wir trotzdem jetzt wieder Richtung indirekte Überkappung etwas? Und es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Gibt es vielleicht auch bei im indirekten Überkappungsbereich Situationen, wie vielleicht wir gar nicht bemerken, dass wir dass die Pulpe in irgendeiner Form exposiert ist und wir das vielleicht nicht merken, dass denn das in die indirekte Überkappung mehr Sinn machen? Es wird spannend bleiben in der Zukunft und wer weiß, vielleicht wird es dazu auch einen Podcast geben. Für diesen Podcast könnt ihr einen Fortbildungsbildungspunkt bekommen. Das ist im Prinzip eine neue Idee von mir, die ich eigentlich schon länger habe. Einfach für diesen Podcast auch einen Fortbildungsbildungspunkt geben. Ich würde jetzt nicht den Aufwand machen und euch jetzt noch irgendwelche Fragen beantworten lassen, weil ich müsste ja dann irgendwie in der Form kontrollieren oder ein Online-Tool dafür kreieren, um das zu machen. Das ist mir im Moment zu kompliziert, denn so ein Podcast nimmt auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Das kann man sich vielleicht manchmal gar nicht vorstellen, aber um mal für euch so eine kleine Richtlinie zu geben, pro Stunde Material brauche ich oder nehme ich mir mindestens 3 Stunden, um das zu schneiden. Und dann kommt nochmal plus dazu, bestimmte Sachen hochzuladen, dann ein paar Sachen zu editieren, Kapitelmarken etc. Das ist aber ein reines Hobby von mir und das soll auch ein Hobby bleiben. Und der Podcast bleibt kostenlos, aber gibt es jetzt eine Möglichkeit, den einfach zu unterstützen. Wenn ihr einen Fortbildungspunkt dafür haben möchtet, könnt ihr ein Zertifikat dafür mehr bekommen und gegen einen Unkostbeitrag von 5 Euro schicke euch das zu. Natürlich ist das mit diesen Fortbildungspunkten immer so eine Sache, denn ich persönlich brauche gar keine Fortbildungspunkte. Man kann es einfach so sagen. Ich habe in einem Jahr, mache ich das, was ich für 5 Jahre brauche, schon zusammen. Und ich würde auch etwas sagen, jeder Hörer dieses Podcasts ist so interessiert, dass er auch in dieser Range ist. Also kann sein, dass das vielleicht auch gar nicht irgendwie eine Form von einer Rolle spielt, aber dafür das, was man manchmal für andere Fortbildungen so ausgibt, die sich natürlich teilweise auch lohnen und man nimmt ja auch immer was mit, sind 5 Euro eigentlich fast lächerlich, weil man den ganzen Zuhause quasi einen Fortbildungspunkt bekommen kann, während man zur Arbeit fährt, zu Hause rumsitzt, kocht. Alles Sachen, die ich immer gerne mache, wenn ich einen Podcast höre. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr ein Zertifikat wollt, schreibt einfach an georg@saurezähne.de und bis bald.